Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Mit Susanne Führer.
Auch die große konservative Partei Deutschlands, die CDU, lebt nach dem Grundsatz, nur wer sich ändert, bleibt sich treu. Inzwischen bildet die CDU ja mit ziemlich vielen Parteien Koalitionen, mit der FDP, mit der SPD und auch mit den Grünen. Und ein nächster Möchtegern-Partner steht schon in den Startlöchern, die AfD nämlich. Ob das eine Option ist, darüber möchte ich mit Professor Dr. Rödder von der Uni Mainz sprechen. Er ist Historiker und Mitglied der CDU. Schönen guten Tag, Herr Rödder.
Einen schönen guten Tag, Frau Führer.
Ja, die letzten Wochen, fangen wir mal aktuell an, hat ja ein Kreispolitiker der CDU aus Sachsen-Anhalt die Partei in Atem gehalten. Er hatte Kontakte zu Rechtsextremen, seine Distanzierung geriet nicht wirklich überzeugend, dann gab es Besprechungen und so weiter. Und nun ist der junge Mann aus der CDU ausgetreten. Wie beurteilen Sie diesen Fall, Herr Rödder?
Nun, ich finde, dass dieser Fall schon eine hohe Logik in sich hat, weil die CDU ganz eindeutig darauf ausgerichtet ist, jede Nähe zu Rechtsextremismus zu vermeiden und da auch konsequent zu reagieren. Und der Fall ist auch genau so ausgegangen.
Naja, es gibt ja doch einige, die meinen, die Landes-CDU wie auch die Bundes-CDU hätten doch eine ganze Weile gebraucht, um sich so eindeutig zu positionieren. Manche haben sich ein klares Wort gewünscht und erinnerten an den Ausschluss Martin Hohmanns aus der CDU, der von der damaligen Parteivorsitzenden Merkel betrieben worden ist.
Der Fall Hohmann ist noch einmal eine andere Situation. Also ich habe die Situation hier so verstanden, dass zunächst einmal auf Landesebene aufgekommen ist. Ich habe die ganze Reaktion der CDU nicht so verstanden, als wenn sie da Zweifel hätte aufkommen lassen, dass die CDU sich von Rechtsextremismus ganz deutlich abgrenzt. Also so habe ich die Kommunikation nicht verstanden.
Und wenn dann vielleicht doch eher auch auf Kreisebene?
Ja, das ist ja immer die Frage, wenn solche Themen aufkommen, dann beginnt das auf lokaler oder auf Kreisebene, geht auf Landesebene, geht auf Bundesebene und wann man da worauf reagiert. Frau Kramp-Karrenbauer hat ja aus Larnaca heraus reagiert, das heißt die Parteivorsitzende war als Ministerin im Ausland unterwegs. Da kommen auch immer solche Bedingtheiten dann mit hinzu. Also ich sage noch einmal, ich habe nicht den Eindruck gehabt, als hätte die CDU-Führung hier jetzt sonderlich gewackelt in der Sache. Die Abgrenzung zum Rechtsextremismus ist für die CDU nach meiner Beobachtung eine ziemlich eindeutige Sache.
Wenn wir mal die Rechtsextremisten auf die Rechten verkürzen, dann haben die CDU und die Rechten ja, wie soll ich mal sagen, eine lange Geschichte. Ja, die AfD ist ja Fleisch von ihrem Fleische von enttäuschten CDU-Mitgliedern gegründet worden. Auf dem jüngsten Parteitag der AfD waren dann die Wiederannäherungsversuche ja wirklich nicht zu überhören. Jörg Meuthen zum Beispiel sagte, wir müssen regierungswillig und fähig sein. Ist die AfD das?
Ja, Sie haben gerade da die entscheidende begriffliche Unterscheidung vorgenommen. Sie sagten, wenn wir rechtsextrem auf die Rechten reduzieren. Genau hier liegt ja das Problem. Genau hier liegt auch das Problem für die AfD. Denn wir haben uns in Deutschland tatsächlich angewöhnt, von der Rechten oder den Rechten zu sprechen und das allzu pauschal zu meinen. Man macht in Deutschland Rock gegen rechts und ist zugleich links und frei. Insofern haben wir hier auch eine begriffliche Unschärfe, zugleich aber auch eine Grauzone, und die zieht sich ja mitten durch die AfD hindurch. Denn die Trennlinie zwischen einer legitimen Rechten und einem illegitimen Rechtsextremismus, diese Trennlinie verläuft mitten durch die AfD selbst hindurch. Und das ist die große Gretchenfrage, vor der die AfD steht und die sie ja auf ihrem Parteitag auch diskutiert hat. Wollen wir offen bleiben für das Rechtsextreme, so wie sich die AfD in den letzten Jahren zunehmend entwickelt hat? Oder wollen wir anschlussfähig werden für die Parteien der Mitte, aber das würde für die AfD bedeuten, sich von dem rechtsextremen Flügel zu distanzieren, dem rechtsextremen Flügel, mit dem sie erst stark geworden ist.
Man könnte fragen, hat die AfD auf diesem Parteitag nur die Chance verpasst, klare Kante gegenüber den Rechtsextremen zu zeigen, oder will die Partei das gar nicht?
Es ist das Dilemma, in dem die AfD steht, und es ist auch die Widersprüchlichkeit, in der die AfD agiert. Auf der einen Seite haben Sie gerade ja gesagt, Herr Chrupalla hat, Herr Meuthen hat sehr deutlich gesagt, Gauland hat deutlich das Signal ausgesendet, dass die AfD sich in Richtung bürgerlicher Mitte orientieren müsse, um koalitionsfähig zu werden. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich den Flügel, wir haben Björn Höcke, wir haben auf dem Parteitag zwar erlebt, dass Herr Gedeon aus Baden-Württemberg ausgebuht worden ist und die Partei deutlich signalisiert hat, dass sie diese Formen von Rechtsextremismus und von völkischem Denken nicht mehr tolerieren mag. Auf der anderen Seite sind natürlich aber ebenso Personen unterwegs, die sich eindeutig im rechtsextremen Milieu tummeln. Und diesen Widerspruch hat ja auch Alexander Gauland höchstpersönlich praktiziert. Jetzt sagt er auf der einen Seite, die AfD soll koalitionsfähig für die CDU werden. Auf der anderen Seite hat er diese roten Linien ja ganz bewusst immer wieder überschritten, wenn ich nur zum Beispiel an die Äußerung vom Vogelschiss denke. Denn das war von Alexander Gauland eine ganz bewusste Tabuverletzung, eine Verletzung der roten Linie, von der er weiß, dass die CDU diese Linie nie übertreten könnte.
Apropos Vogelschiss, Jörg Schuster, der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, hält die AfD nicht nur für einen Teil rechtsextrem. Das tun sie ja auch. Das hat sie der Verfassungsschutz auch so, der eben den sogenannten Flügel und auch die junge Alternative zu den Rechtsextremen zählt und sie beobachtet. Jörg Schuster wirft der AfD auch vor, das gesellschaftliche Klima verändert zu haben. Wer eben vom Nationalsozialismus als einem Vogelschiss der Geschichte spricht, verschiebe rote Linien. Und aus Worten werden Taten, sagt Jörg Schuster. Das heißt ja, dass die AfD und die radikale und extreme Rechte eine reale Gefahr geworden sind für diejenigen, die sie als ihre Feinde betrachten. Also eine Gefahr in dem Sinne für deren Leib und Leben.
Die Situation mit der AfD ist ja sehr komplex und sehr differenziert. Die AfD ist weder nur rechtsextrem, noch wäre sie nur bürgerlich-konservativ. Schon in ihrer Entstehungsgeschichte kommen da ganz unterschiedliche Strömungen zusammen. Sie hat ja begonnen als eine geradezu bürgerliche Partei, die skeptisch gegenüber der Euro-Rettungspolitik war. Sie hat dann ihren zweiten großen Aufschwung genommen über die Kritik an der Migrationspolitik Angela Merkels 2015 und 2016. In den neuen Ländern sammelt die AfD eine allgemeine Unzufriedenheit, wo ja übrigens erstaunlich viele Wähler oder gar nicht so erstaunlich viele Wähler von der Linkspartei zur AfD übergegangen sind. Und sie vereint natürlich die neue Rechte und ein völkisches, rechtsextremes Denken. Das heißt, die AfD ist eine ziemlich komplexe Ansammlung, sodass ich nicht so eindeutig sagen würde, die AfD ist das oder sie steht eindeutig da oder dort.
Sie würden auch nicht sagen, wie Jörg Schuster, dass sie das gesellschaftliche Klima verändert hat?
Darauf wollte ich jetzt gerade zu sprechen kommen. Was die AfD tatsächlich getan hat und was wir gerade an der Person Alexander Gaulands paradigmatisch beobachten können, ist, dass er immer wieder, wie mit dem Vogelschiss, Grenzen des öffentlich Sagbaren überschritten, dass er Tabus gebrochen hat. Und damit haben sich tatsächlich Grenzen des Sagbaren verschoben. Und da hat die AfD auf der rechten Seite tatsächlich einen massiven Anteil daran. Ich würde zugleich sagen, dass diese Grenzverschiebungen, die die AfD auf der rechten Seite vornimmt, nicht ganz im luftleeren Raum stattfinden, sondern Teil einer allgemeinen gesellschaftlichen Polarisierung sind. Denn auf der anderen Seite erleben wir, wie unliebsame Meinungsäußerungen auf Seiten einer multikulturalistischen Linken ganz schnell als rassistisch, sexistisch, narzisstisch diffamiert werden. Und wir auch hier eine Veränderung des Sagbaren erleben. Und wie gesagt, insofern diese Grenzverletzungen der AfD Teil einer allgemeinen Polarisierung in der Öffentlichkeit sind, die unsere politische Öffentlichkeit in der bundesdeutschen Demokratie in den letzten Monaten und wenigen Jahren zunehmend geprägt hat.
Nun ist ja die Frage, ob diejenigen, die Sie gerade genannt haben, tatsächlich Meinungsäußerungen diffamieren als sexistisch, rassistisch und so weiter oder sie nicht schlicht so bezeichnen. Man kann natürlich sagen, früher gab es Politiker wie Dregger, Strauß, auch Kohl in Teilen, die haben sich nach heutigen Maßstäben eindeutig sexistisch und rassistisch geäußert. Die waren eben damals CDU- bzw. CSU-Mitglieder. Heute hören wir solche Stimmen mehr eben aus den Reihen der AfD. Da sind wir an der Frage, dass man sagt, naja, früher hat die CDU diese Rechten, sagen wir mal die Rechtsradikalen auch, noch geschafft einzubinden. Heute nicht mehr. Heute haben die eben ihre eigene Partei. Die finden eben einen Platz in der AfD. Und ist es wirklich besser, wenn die in der CDU sind? Oder ist es nicht besser, wenn sie ihre eigene Partei haben?
Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage, wobei das nicht nur für die CDU gilt. Das gilt auch nicht nur für die Union, sondern das gilt auch für die SPD. Das ist eine Bewertungsfrage, ob man sagt, es ist besser, diese Gruppen werden sozusagen erkennbar und sammeln sich, oder ob man sagt, die sind an die Parteien der freiheitlich-demokratischen Grundordnung angebunden und somit, wenn sie so wollen, stillgestellt. Das kann man auf unterschiedliche Art und Weise beurteilen. Da gibt es kein eindeutiges falsch und richtig. Ich wollte nur noch mal gerade sagen, wenn Sie von Rassismus oder Sexismus reden, natürlich haben sich die Grenzen des Redens und des öffentlich akzeptierten Redens verschoben. Unsere Aufmerksamkeit für Redeformen hat sich verändert. Das ist auch ganz normal so. Und das heißt, dass man Dinge, die vor 20 Jahren unproblematisch gesagt worden sind, heute für hochproblematisch hält und nicht akzeptiert. Das ist eigentlich immer so. Was ich aber vorher meinte, ist nicht, dass wir tatsächlich heute mit gutem Grund sagen, das hier ist doch eine rassistische Redeweise oder eine sexistische Redeweise, sondern ich wollte zugleich sagen, dass in der öffentlichen Diskussion Vorwürfe wie Rassismus, Nazismus und Sexismus zugleich auch zu Keulen geworden sind, die auf all das niedergehen, was als politisch unliebsam gilt. Das heißt, wir haben hier eine starke Zuspitzung der öffentlichen Sprache mit solchen Kampfbegriffen, wie gesagt Rassismus und Sexismus von Seiten der multikulturalistischen Linken, während die AfD dann Probleme des Rechtsstaats in der Migrationskrise sofort zum Staatsversagen hochjatzt. Und diese Polarisierung der Sprache, das ist ein Problem für die demokratische Öffentlichkeit von beiden Seiten.
Ich kann Ihnen da trotzdem nicht folgen, Herr Professor Rödder. Da müssten wir wahrscheinlich an einzelnen Beispielen diskutieren. Ich finde, es spricht nichts dagegen, wenn jemand sich sexistisch äußert, das auch zu benennen. Sie sprechen davon, das wäre eine Keule. Dem würde ich jetzt in so einer Allgemeinheit erstmal widersprechen.
Nein, nein, wir müssen eines unterscheiden. Also die Frage ist nur immer, wer definiert, was Rassismus und was Sexismus ist? Und wenn es um Herabwürdigung von anderen ethnischen Gruppen geht, werden wir keinen Dissens haben, dass wir das als Rassismus bezeichnen. Und wenn es um Herabwürdigung von Frauen geht, werden wir keinen Dissens haben, dass wir das als Sexismus bezeichnen. Das Problem ist nur immer, was wird als Rassismus und was wird als Sexismus bezeichnet? Was wird als Narzissmus bezeichnet? Und da ist die öffentliche Debatte schon so, jetzt müssten wir tatsächlich dann in die konkreten Beispiele gehen, dass das tatsächlich zu Lehrformeln der öffentlichen Diskussion geworden ist. Übrigens auch zu so pauschal vorgebrachten Argumenten, das habe ich jetzt kürzlich wieder in einer Diskussion erlebt, wo es dann hieß, also dass Studenten ständig Sexismus und Rassismus ausgesetzt seien. Da ist es ja umgekehrt so, dass solche Vorwürfe dann gar nicht wirklich belegt werden, sondern dann heißt es irgendwas vom Hörensagen her. Das kommt auch stark aus den Universitäten. Also da ist diese Pauschalisierung auf allen Seiten massiv dabei. Und wir sind dann wieder zusammen, wenn wir sagen, das muss man dann ganz konkret am konkreten Fall begründen. Dann werden wir uns wahrscheinlich auch schnell einigen können, was ist Sexismus, was ist rassistisch, aber es muss dann eben auch konkret benannt werden.
Ja, da bin ich ganz bei Ihnen, weil ansonsten würde ich Ihnen nämlich jetzt den Vorwurf machen, dass Sie pauschalisieren. Herr Rödder, lassen Sie uns mal auf die CDU blicken. Die hat ja vor einigen Wochen auch einen Parteitag abgehalten. Mhm. Und Frau Kramp-Karrenbauer hat den für sich dann doch zu einem großen Erfolg gemacht, aber ist die Partei wirklich überzeugt von ihr? Das scheint mir nicht so zu sein. Viele wünschen sich ja offenkundig weiterhin einen radikaleren Führungswechsel an der Führungsspitze der CDU. Also ist die CDU vielleicht gerade so eine Partei im Übergang?
Ja, die CDU hat auf dem Hamburger Parteitag 2018 eine Führungsfrage zu entscheiden gehabt, die sie sehr knapp zugunsten von Frau Kramp-Karrenbauer entschieden hat. Dann hat Frau Kramp-Karrenbauer das Problem bekommen, dass Angela Merkel weiterhin im Amt geblieben ist und sie in der schwierigen Situation zwar nur Parteivorsitzende zu sein, aber keine wirklichen Gestaltungsmöglichkeiten zu haben. Und zugleich dann in eine Reihe von schwierigen Situationen zu kommen, die sie zum Teil selbst verursacht hat, für die sie zum Teil auch nichts konnte. Deren Folge allerdings war, dass Frau Kramp-Karrenbauer als Parteiführerin zunehmend in Frage gestellt worden ist. Sie hat das dann auf dem Parteitag in Leipzig abfangen können, sodass sie ihre Position einstweilen hat stabilisieren können. Ob das tatsächlich für sie so ein großer Triumph gewesen ist, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Es ist dann ja auch von der Vertrauensfrage gesprochen worden, die sie gestellt habe. Nun, ich würde eher sagen, es ist ja eine rhetorische Frage gewesen, weil daraus keine Abstimmung oder keine offene Debatte hat entstehen können oder entstehen sollen. Insofern ist es tatsächlich...
Naja, hätte können schon.
Ja, aber rein formal, wie hätte es denn sein sollen? Also wenn man sagt, dann müssen wir es jetzt auch beenden, dann muss ich die Vertrauensfrage auch so stellen, dass die Frage zu einer Abstimmung führt. Und das ist ja nicht vorgesehen gewesen. Und die Situation war ja nicht so, dass in der Situation dann jetzt da eine ganz offene Debatte hätte stattfinden können.
Das stimmt. Aber es hätten auch nicht alle Delegierten aufstehen müssen und minutenlang applaudieren. Und es gibt ja Beispiele aus der Geschichte der SPD, wo so etwas schon mal passiert ist. Man Frage Rudolf Scharping, ja, wo etwas nicht vorgesehen
aber
war.
Aber da war der entscheidende und der entscheidende, das ist ein guter Vergleich, den Sie nennen, aber der entscheidende Unterschied in Mannheim 1995 war, dass da tatsächlich Wahlen anstanden. Hier stand ja keine Wahl an und tatsächlich, insofern ist es wieder richtig, hat sich Annegret Kramp-Karrenbauer die Mechanismen eines solchen Parteitags zunutze gemacht, weil solche Parteitage dann, wenn nicht Abstimmungen und tatsächlich Kontroverse wirklich anstehen, Heerschauen der Geschlossenheit sind, wo dieses Aufstehen, von dem Sie gerade sprechen, einen enormen Sozialdruck auf die Delegierten ausübt, dem sich die Mehrzahl der Delegierten, wenn alle einmal aufstehen, auch gar nicht entziehen kann. Aber insofern können Sie tatsächlich sagen, hat Annegret Kramp-Karrenbauer die Mechanismen dieses Parteitags und damit der Parteidemokratie und des parteilichen Apparats sehr zu ihrem Vorteil bedient. Insofern ist die Konsequenz, dass sie ihre Position vor der Hand hat stabilisieren können. Was das als Wechsel auf die Zukunft bedeutet, das weiß niemand von uns. Wenn Sie sich an die Europawahl erinnern, ist das so schnell gegangen, dass solche Situationen ganz schnell sich in die eine oder in die andere Richtung entwickeln können.
Ich wollte eigentlich gar nicht so lange bei Frau Kramp-Karrenbauer bleiben. Wesentlicher für die CDU ist ja möglicherweise der Konflikt, den es ja schon immer gab, zwischen Konservativen und Wirtschaftsliberalen auf der einen Seite und den Liberal-Progressiven auf der anderen Seite, dass der ja weiter bestehen bleibt, aber zurzeit scheint es mir nicht wirklich offen ausgetragen wird. Und wir sehen ja an anderen großen konservativen Parteien in Italien, in Frankreich, dass die auch über Nacht in sich zusammenfallen können. Also die Frage, was muss die CDU tun, um nicht denselben Weg zu gehen?
Ja, das Interessante ist, dass wir in Italien und Frankreich sehen, was Sie auf der einen Seite beschrieben haben und dass wir in Österreich und in Großbritannien sehen, was auf der anderen Seite möglich ist. Das heißt, dieses Feld ist tatsächlich nach beiden Seiten offen. Das Problem, da würde ich sagen, sind sich CDU und SPD eigentlich vergleichsweise ähnlich in ihrer Konstellation, ist, dass die großen traditionellen Volksparteien zwischen den Grünen auf der einen Seite, die eine klare Agenda haben, und der AfD auf der anderen Seite, die die Unzufriedenheit und das Ressentiment bedient, beide aber mit relativ klaren und eindeutigen Botschaften auftreten, dass SPD und CDU dazwischen im Grunde viel zu wenig sprachfähig sind. Da ist dann auch das Problem, dass klassische Parteiapparate eine Sprache sprechen, die in Zeiten von Fridays for Future und in unserer Öffentlichkeit auch in abnehmendem Maße akzeptiert werden. Ich würde sagen, wenn SPD und CDU überleben wollen, müssen sie sehr viel klarer politische Inhalte formulieren und die auch entsprechend kommunizieren. Und sie brauchen auch Personen, die dieses verkörpern. Insofern Ideen, Kommunikation und Köpfe, das ist es, was die Parteien brauchen.
Ich spreche mit dem Historiker Andreas Rödder von der Universität Mainz. Herr Rödder, lassen Sie uns noch mal zurückkommen auf die Bestrebungen der AfD, in naher Zukunft mit der CDU regieren zu wollen. Ich habe mir das mal angeguckt, die politischen Leitlinien der AfD, und ich frage mich, was verbindet diese Parteien eigentlich, CDU und AfD? Denn außer einer rigiden Migrationspolitik und einer Betonung des Nationalen konnte ich keine wirklichen politischen Leitlinien bei der AfD finden. Es ist ja vieles ungemein ungeklärt. Im kommenden Jahr gibt es extra einen Rentenparteitag, weil sich da zwei diametral verschiedene Ansätze gegenüberstehen.
Ja, und das ist natürlich ganz typisch für die AfD. Das liegt auch in der Natur ihrer Entstehung, weil sie als Protestpartei entstanden ist. Sie ist als Protestpartei gegen die Euro-Rettungspolitik der Bundesregierung entstanden. Sie hat sich stabilisiert als Protestpartei gegen die Migrationspolitik Angela Merkels. Und sie ist zugleich die Protestpartei allgemeiner Unzufriedenheit gegenüber der sozialen Entwicklung im Lande. Aber das ist alles ein Gegen und das ist noch lange kein Für. Und wir hatten ja schon davon gesprochen, dass da eben ganz unterschiedliche Strömungen zusammenkommen. Und deswegen tut sich die AfD sehr schwer darin, konsistente Positionen, die auch zukunftsfähig wären, zu einzelnen politischen Themen zu formulieren. In vielen Dingen ist es so, dass sie in der Familienpolitik oder auch in der Bildungspolitik oftmals Positionen vertritt, die CDU vor 10 oder vor 15 Jahren vertreten hat. Es gibt auch Elemente, gerade in der Bildungspolitik, wo sich Teile der AfD um seriöse inhaltliche Fundierungen bemühen. Aber das ist bei der AfD eben alles noch nach wie vor sehr diffus, weil Protest auf der einen Seite und die konstruktive Formulierung von Positionen eine ganz unüberschaubare Gemengelage bilden und zugleich die AfD im Verhältnis zur CDU von einem ganz grundständigen Ressentiment getragen ist.
Ich nehme mal noch ein Beispiel. Außenpolitik, da findet sich im Programm der AfD Außenpolitik an deutschen Interessen ausrichten, vertiefte wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Russland, Ende der Sanktionen, ist ja klar. Deutschland muss sich selbst verteidigen. Und, fand ich auch sehr interessant, den Einsatz deutscher Streitkräfte für fremde Interessen lehnt die AfD ab. Das lese ich auch als eine Ablehnung der Beistandsverpflichtung der NATO, was doch etwas ist, was die CDU niemals mitmachen würde.
Ja, in den Punkten, die Sie gerade genannt haben, kommt ja alles schon wieder zusammen. Gerade das Verhältnis der AfD zu Russland ist ganz signifikant. Es hat auch mich selbst ehrlich gesagt überrascht, nachdem die CDU in der gesamten Geschichte der Bundesrepublik den deutschen Konservatismus in Richtung Westorientierung gebracht hatte, hat mich selbst überrascht, wie stark so ein altes pro-russisches Sentiment nach wie vor ist, das Sie übrigens auf Seiten der Linkspartei und auf Seiten der AfD finden. Gerade in diesem Verhältnis zu Russland hat die AfD keinen gemeinsamen Grund mit der CDU. Wenn die AfD grundsätzlich formuliert, dass deutsche Außenpolitik deutsche Interessen vertreten müsse, spricht sie insofern etwas völlig Richtiges an, als deutsche Außenpolitik deutsche Interessen deutlicher formulieren sollte. Zumindest ist so ist, dass das, was immer gesagt wird, dass deutsche und europäische Interessen identisch seien, dass das für eine konstruktive Außenpolitik, für eine konstruktive deutsche Politik in Europa zu wenig ist. Wenn es aber darum geht, nicht fremden Interessen zu dienen, und das heißt, sich aus internationaler Kooperation oder multilateralen Verbindungen zurückzuziehen, dann ist das wiederum eine Form der außenpolitischen Orientierung, mit der die AfD keinen gemeinsamen Grund mit der CDU finden würde.
So gesehen, Jörg Meutens Satz auf dem Parteitag, wir müssen regierungswillig und fähig sein, kann man sagen, willig, weiß ich nicht, fähig, sind sie es offenbar nach Ihrer Analyse auf jeden Fall noch nicht.
Also bislang würde ich sagen, ist die AfD das noch nicht. Und die entscheidende Frage für die AfD wird sein, wird sie weiter eine ressentimentgeladene Partei sein wollen, die offen in Richtung Rechtsextremismus ist? So hat sie sich in den letzten Jahren entwickelt. Oder will sie eine für die bürgerliche Mitte anschlussfähige politische Partei werden? Dann muss sie programmatisch und inhaltlich und kommunikativ tatsächlich eine Menge tun und einen Weg wieder zurückgehen, den sie in den letzten Jahren in die andere Richtung beschritten hat.
Zurzeit auf jeden Fall wehrt sich die CDU gegen diese Vereinnahmungsversuche der AfD, beziehungsweise beantwortet sie gar nicht, zumindest auf Bundesebene und auch auf Landesebene, soweit ich weiß. Schwarz-Grün ist dagegen ja mehr en vogue und selbst Friedrich Merz hat ja von der Chance gesprochen, Ökonomie und Ökologie zu versöhnen. Liegt die Zukunft der CDU also bei den Grünen?
Also das Friedrich Merz hier das adressiert, was für die ganze CDU ein Thema ist, das liegt ja auf der Hand. Die CDU muss aufpassen, dass sie tatsächlich koalitionsfähig bleibt. Denn tatsächlich hat sich die politische Landschaft in Deutschland so verschoben, dass für eine ganze Zeit lang das Aufkommen der AfD, der CDU und damit Angela Merkel ihre strukturelle Mehrheitsfähigkeit gesichert hat. Das galt 2013, das galt 2017. Das ist aber keineswegs unbedingt auf Dauer so. Und dann können sich die politischen Verhältnisse so formieren, dass die CDU außen vor ist. Wenn Sie sehen, wie in Thüringen die Wahlen ausgegangen sind, das sind auch Konstellationen, dass Linkspartei und AfD mehr als die Hälfte der Stimmen und der Abgeordnetenmandate vereinen, hätte man vor ein paar Jahren auch nicht gedacht. Und insofern muss sich die CDU natürlich orientieren und dann ist die Frage, wohin? Die Große Koalition ist ja offenkundig vollkommen erschöpft. Das ist auch ganz normal. So eine Große Koalition zwischen CDU und SPD kann ja keine politische Dauerlösung sein. Für CDU und FDP, die klassische Verbindung, reichen die Stimmen offenkundig nicht. Und insofern ist es auch eine machtpolitische Notwendigkeit, der CDU mit den Grünen zu koalieren. Zugleich ist es aber eine politisch spannende Frage, wie sich diese Parteien, die in vielem Berührungspunkte haben, in wesentlichen Fragen aber auch ganz grundsätzlicher unterschiedlicher Auffassung sind, wie die sich politisch miteinander vereinen können.
Die AfD sieht das ja wie gesagt anders. Ich komme noch mal zurück dazu. Alice Weidel hat kürzlich in einem Interview gesagt, ich zitiere, vor Ort sind die Leute im Austausch. Wenn die CDU-Parteiführung das von oben verbieten will, dann zeigt das, wie weit weg diese Leute von der Realität sind. Die CDU im Osten ist teilweise deutlich weiter, als man in Berlin glaubt. Das können sie nicht mehr aufhalten.
Ich glaube, es ist viel zu kurz, die Frage immer auf Koalitionen zu reduzieren. Was wichtig ist, finde ich tatsächlich, im Umgang mit der AfD weniger ritualisierte Empörung an den Tag zu legen, sondern die politische Debatte zu führen. Das heißt, die Themen und die Wähler der AfD zu adressieren, ohne der AfD nach dem Mund zu reden und ohne die Frage der Koalitionen aufzugreifen.
Aber das hatten wir doch gerade mit den Themen. Die hat doch kein Thema außer Migration, die an allem schuld ist.
Ja, aber Migration ist ein Thema. Mit dem Thema der Migration verbindet sich der Rechtsstaat. Und wenn wir sagen, dass die AfD gerade im Osten eine soziale und kulturelle Unzufriedenheit aufsammelt, dann stehen da auch Fragen der sozialen Sicherheit und auch des Ost-West-Verhältnisses dahinter, die man politisch adressieren muss. Ich habe oft Diskussionsveranstaltungen, wenn ich als Historiker über die deutsche Wiedervereinigung rede, wo mich Menschen ansprechen, offenkundig mit einem AfD-Hintergrund. Und ich finde es ganz wichtig, deren Debatten und deren Argumente aufzunehmen und die Fragen zu diskutieren und über die Themen zu sprechen. Das ist es, was Politik leisten muss.
Der Soziologe Floris Bieskamp von der Uni Tübingen sagt, anders als viele meinen, habe es in Deutschland in den vergangenen Jahren keinen Rechtsruck gegeben. Das Potenzial der Wähler für eine rechtsradikale Partei sei in Deutschland eigentlich über die Jahrzehnte weitestgehend gleich geblieben. Die AfD, das hatten wir vorhin, mache das eben nur sichtbar, sei aber nicht mehrheitsfähig. Aber er sagt, der Demokratie drohe dann eine Gefahr, wenn andere Parteien rechtspopulistische Rhetorik und Politik kopieren. Und besteht diese Gefahr nicht doch, wenn CDU und AfD zusammengehen sollten?
Also von Zusammengehen der CDU und AfD kann ja gar keine Rede sein. Es kann auch keine Rede davon sein, die Rhetorik der AfD zu kopieren. Nur ich würde empfehlen, Empörung abzubauen und die Themen zu diskutieren. Diskutieren heißt nicht kopieren, aber diskutieren heißt Repräsentation ausüben. Und das eigentliche Risiko für die Demokratie wäre eine dauerhafte Repräsentationslücke, in die dann demokratiefeindliche Parteien nicht nur einströmen, sondern wo sie sich auch festsetzen.
Vielen Dank für das Gespräch, Herr Rödder.
Sehr gerne, Frau Führer.
Das war Professor Dr. Andreas Rödder, Historiker von der Universität Mainz. Und nach den Nachrichten geht es hier im Deutschlandfunk Kultur in unserem Feature um Einsamkeit und gesellschaftlichen Druck. In Japan bieten Agenturen erfolgreich Familienmitglieder zum Verleih an. Tja, wie sieht eine intakte Familie aus, die stundenweise buchbar ist? Und was erzählt das über unsere echten Beziehungen?